Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum Podcast des Lateinamerika-Nachrichtenportals amerika21.de. Mein Name ist Mari Schenk, ich bin Autor bei amerika21 und führe als Gastgeber durch die Sendung. amerika21 bringt anlässlich von 5 Jahren Friedensvertrag zwischen der FARC-Guerilla und der kolumbianischen Regierung ein Spezial mit mehreren Beiträgen zum Thema heraus, wozu auch diese Folge unseres Podcasts gehört. In dieser wollen wir eine Bilanz ziehen. Dazu haben wir Dr. Annie Dieselmann als Gast in der Sendung. Sie kennt Kolumbien seit vielen Jahren von innen, lebt dort seit 2013 in Cali und berichtet für amerika21 und andere Medien aus und über Kolumbien als auch andere Länder Südamerika. Seit 2015 ist sie zudem Mitglied der Redaktion. Annie Dieselmann ist promovierte Linguistin und Philosophin und entkam dem akademischen Elfenbeinturm, wie sie sagt, durch ihre Tätigkeit als Journalistin und Menschenrechtsbeobachterin in Kolumbien. Gerade durch ihre Mitarbeit in der kolumbianischen NGO Reder, La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, kennt sie die politische Situation Kolumbiens auch aus Sicht der sozialen Bewegungen. Herzlich willkommen, Annie. Schön, dass du Zeit hast, um in die Sendung zu kommen.
Ja, hallo Mario, auch schön, dass ich da sein kann und ich hoffe, dass wir jetzt die ganzen Geräuschpegel hier im Hintergrund so weit behoben haben, dass ihr mich gut versteht. Ich bin gespannt, was du alles für Fragen hast.
Die nächste halbe Stunde, 40 Minuten gehören ganz dir. Vorweg vielleicht nochmal, ich erinnere, am 30. November 2016 trat also nach 4 Verhandlungsjahren ein Friedensvertrag zwischen der größten Guerilla Kolumbiens, den FARC, und der kolumbianischen Regierung in Kraft. Der Friedensvertrag hatte zum Ziel, den fast 6 Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg zu beenden, bei dem viele tausende Menschen getötet und auch Millionen Menschen vertrieben wurden. Zudem verpflichteten sich die Konfliktparteien, die Ursachen des Konfliktes anzugehen. Dazu gehörten ungleiche Verteilung von Land, die Vertreibung der kleinbäuerlichen Bevölkerung, aber auch Fragen der Drogenökonomie und die Gewalt der Paramilitärs. Nun, 5 Jahre später, sind Teile des Abkommens immer noch nicht umgesetzt und die Ursachen des Konfliktes bestehen zum Großteil fort. Bis heute ist die Situation also in Kolumbien geprägt von Armut, Gewalt und Drogenhandel. Und an der Regierung sitzt mittlerweile die ultrarechte Partei Centro Democrático, die sich stets vehement gegen dieses Friedensabkommen gestellt hat und kein Interesse daran hat, zentrale Punkte wie die Landreform zum Beispiel anzugehen oder die Sicherheit der früheren FARC-Mitglieder zu garantieren. Und die Friedensgespräche mit der noch aktiven ELN-Guerilla hat sie sogar abgebrochen. Anni, haben denn die Skeptikerinnen und Skeptiker recht behalten, die von Anfang an befürchteten, dass das einzige der Interessen der ja, politischen und ökonomischen Eliten Kolumbiens an diesem Abkommen mit der Guerilla war, diese zu entwaffnen und eben damit auch Zugriff auf die von ihr kontrollierten Gebiete zu bekommen? Wenn ich mich recht erinnere, waren das ja fast ein Drittel der Landesfläche.
Mario, ich glaube, zum Ersten ist total wichtig zu verstehen, dass so ein interner Konflikt natürlich wesentlich hartnäckiger ist als zum Beispiel innerstaatliche Konflikte, ne? Also ein Friedensabkommen, ein Friedensprozess in einem Land, das sich tatsächlich seit über 60 Jahren in einem Bürgerkrieg befindet, war und ist total schwierig. Und die Skeptikerinnen und Skeptiker haben sicherlich damit recht behalten, dass es sehr unterschiedliche Interessen um dieses Abkommen herum gab. Das Abkommen seitens der FARC ist sicherlich initiiert worden und auch unterschrieben worden mit dem Wunsch nach einem politischen Wechsel, also tatsächlich nach einer ganz großen Reform auf unterschiedlichen Ebenen, also sozusagen die Ursachen anzugehen, was du ja auch eben angesprochen hast, also die strukturelle Gewalt zu verändern, die Landreform in Gang zu setzen, mit der geschafft werden sollte, dass die Kleinbäuerinnen, Kleinbauern, Indigenen und Afros ihre Gebiete wieder zurückbekommen, die ihnen sozusagen gewaltsam abgenommen worden sind in diesem Bürgerkrieg. Und die FARC hat stets gesetzt auf starke kommunitäre Prozesse, also sozusagen Machtstrukturen aufzubauen von unten, also sozusagen das revolutionäre Projekt der FARC. Auf Seiten der FARC muss man, glaube ich, im Nachhinein sagen, dass vielleicht nicht nur die FARC, sondern auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer der FARC ihre Macht stark überschätzt haben und die rechte Mehrheit in Kolumbien massiv unterschätzt haben. Also das Machtverhältnis, das es schon zur Zeit der Verhandlungen gab und auch, das sich jetzt nochmal verschärft hat, das ist falsch eingeschätzt worden. Auf der anderen Seite muss man differenzieren. Also die Regierung unter Santos, die ja diesen Vertrag unterschrieben hat, hatte ein anderes Interesse als die jetzige Regierung unter Duque. Das ist ja auch, was du eben schon mal angesprochen hast. Also man kann die Elite in Kolumbien nicht als einen einheitlichen Block verstehen, sondern es gibt unterschiedliche ökonomische Umstände, die dazu führen, dass es Eliten gibt, die sind abhängig von internationalen Beziehungen. Das ist zum Beispiel die Regierung unter Santos gewesen, die stark auf Extraktivismus, auf Exporte gesetzt hat, die sozusagen gute Beziehungen braucht zum Ausland und die das Land als Friedensland verkaufen musste und als Demokratie verkaufen musste, um Investitionen zu fördern, um wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen und so weiter. Und dann gibt es eine ganz andere Elite, die nämlich vor allem vom Drogenhandel lebt. Und der sind die Auslandsbeziehungen relativ egal. Die verkaufen über illegale Märkte, die brauchen keine guten Beziehungen zu anderen Regierungen. Die haben eigentlich am meisten Interesse daran, dass sie möglichst unabhängig agieren können und ihnen niemand dann in ihr Geschäft reinfuscht. Alle diese Eliten haben aber als gemeinsames Ziel gehabt, das Ende der Guerilla. Das Friedensabkommen diente der Regierung dazu und dient auch der jetzigen Regierung dazu, die Guerilla zu individualisieren, die gemeinsamen Prozesse zu zerschlagen. Die Umsetzung des Abkommens wird gemessen daran, wie viele Guerilleros sozusagen ins zivile Leben reintegriert sind. Das heißt, was die machen und ob die politisch partizipieren oder nicht, ist vollkommen egal. Für diese Messlatte, die gesetzt worden ist seitens der Regierungen sozusagen für die Umsetzung Friedensabkommens. Und die Regierung profitiert natürlich auch von dem Konflikt. Also viele der Regierungsmitglieder sind verstrickt in illegale Geschäfte, leben vom Extraktivismus, leben vom Raubbau an der Natur. Und diese ganzen Eliten profitieren davon, dass es einen Konflikt gibt, wo es möglichst wenig bürgerlichen zivilen Widerstand gibt.
Jetzt hast du mehrere Punkte angesprochen, also der Erfolg, zumindest aus einer Perspektive, ja, der Regierungsperspektive, vielleicht auch vom großen Bevölkerungsteil, vielleicht auch, wie ich dich verstanden habe, vielleicht sogar eine Bevölkerungsmehrheit. Also der Erfolg des Friedensvertrags wird gemessen daran, wie viel Ex-Guerilleros ihre Waffen niedergelegt. Du hast auch erwähnt, politische Partizipation, soweit ich informiert bin, war es ja ein Ziel und ja ein Hinreichen an die Guerilla. Ihr gründet eine Partei, ihr werdet antreten. Der FARC wurde also politische Teilhabe versprochen oder eine Partei zugebilligt. Tatsächlich sind die jetzt von politischer Bedeutung weit entfernt. War das zu erwarten oder war das eben auch ein Schachzug, um ja, sie für so ein Zugeständnis und so ein Niederlegen der Waffen zu bewegen?
Also im Friedensabkommen ist ja sozusagen in dem Bereich der politischen Partizipation hat man auf zwei Pferde gesetzt. Das eine Pferd war die FARC selber, also die Parteigründung, die Mitsprache der FARC, der ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfer selbst. Und das andere Pferd ist ja sozusagen die Mitsprache der Bevölkerung und vor allem auch der Opfer. Und beides war für die FARC total wichtig von Anfang an, dass sozusagen dieses Friedensabkommen die Tür öffnet dafür, dass Prozesse in Gang gesetzt werden können. Ich glaube, der FARC war von Anfang an klar, dass alleine das Abkommen noch gar nichts ändert, sondern dass es sozusagen nur die Tür öffnen kann für Reformen und für Fortschritte sozusagen hin zu einer gewaltfreieren Gesellschaft. Die politische Partizipation seitens der Regierung, sozusagen das, was die Regierung in die Wege geleitet hat, um diese Partizipation zu ermöglichen, da hat die Regierung gerade so ein bisschen die Fäden in der Hand, weil sie tatsächlich ihr Abkommen großteils erfüllt hat. Die finanziellen Hilfen für die FARC sind gezahlt worden, die sind jetzt schon viermal verlängert worden, die werden immer noch bezahlt und das in einem Land, wo man keine Arbeitslosenversicherung hat. Das heißt sozusagen für viele, auch arme Teile der Bevölkerung, ist das ein Riesenprivileg, was die FARC da hat. Auf der anderen Seite hat die Regierung auch die Türen geöffnet für die Übergangsjustiz, für die Wahrheitskommission und für die Entschädigungskommission und kann sich sozusagen so ein bisschen die Hände damit reinwaschen, dass sie sozusagen strukturell und administrativ diese Kommissionen eingerichtet hat. Dass die nicht funktionieren, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Beispiel sind bisher nur 15% der Opfer entschädigt worden, die sozusagen an diesem Entschädigungsprozess teilgenommen haben. Ich selber begleite einige Personen in diesen Prozessen sozusagen der, wie sagt man, Reklamation.
Die versuchen ihre oder Ansprüche stellen?
Genau, die sozusagen ihre Ansprüche versuchen umzusetzen. Und die Wartelisten, vor allem zum Beispiel für vertriebene Personen, dauern bis zu 8 Jahre. Also die Regierung hat gar kein Geld, um diese Entschädigungen auszubezahlen. Das heißt, sie erkennen dich zwar als Opfer von Vertreibung an, also erkennen auch deinen Anspruch an, aber setzen dich dann auf eine Warteliste, wo du halt dann im Zweifelsfall erst in 8 Jahren drankommst.
Kann ich hier mal nachfragen? Du sprichst von Opfern und Personen, die auf jetzt eine Entschädigung beantragt haben. Sind das Kleinbauern oder sind das Ex-Guerilleros?
Also vor der Entschädigungskommission können ja quasi alle Personen, die in irgendeiner Form Opfer von gewalttätigen Konflikt geworden sind, ihren Anspruch geltend machen. Das sind tatsächlich quer durch die Bank Personen aus dem ländlichen Raum, die Kleinbäuerinnen, Kleinbauern waren, aber auch einfach Bewohnerinnen von kleinen Dörfern, die in irgendeinem Moment von FARC oder von Paramilitärs oder auch von staatlichen Einsatzkräften überfallen worden sind und die dann dort vertrieben worden sind. Das sind aber auch Indigene, das sind Afros, das ist quasi wirklich querbeet durch die gesamte Bevölkerung. Laut meinen Beobachtungen oder unseren Beobachtungen auch seitens Israel gibt es eigentlich kaum Familien in Kolumbien, die nicht auf irgendeine Art und Weise Opfer des Konfliktes sind. Also Cali zum Beispiel ist eine der großen Städte hier, hat fast 70% der Bevölkerung sind Vertriebene. Denn die großen Städte sind Auffangbecken für Vertriebene aus dem ländlichen Raum. Kolumbien ist eines der Länder mit den meisten Vertriebenen auf der ganzen Welt. Das Vertreibungsproblem ist so massiv wirklich, dass es ist kaum vorstellbar, glaube ich, oder ist kaum vergleichbar. Und zwar geht es darum, dass viele der Landesflächen, im ganzen Land, im urbanen als auch eben im ländlichen Raum, in diesen 60 Jahren Bürgerkrieg illegal angeeignet worden sind für große Extraktivismusprojekte, Bergbau, Raubbau, Holzabrodung, aber eben auch Kokainproduktion. Das führt uns direkt sozusagen zum nächsten großen Themengebiet. Das größte Geschäft in Kolumbien ist und bleibt der Drogenhandel. Laut offiziellen Statistiken kommen 70% des Kokains weltweit aus Kolumbien. Also es ist wirklich der größte Markt, den Kolumbien hat. Es ist ein Monopol, was global einfach nicht vergleichbar ist. Und was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass an diesem Drogenkonsum und an diesem Drogenhandel hängt ganz viel dran. Von der Herstellung des Coca-Blatts über die Kleinbauern bis hin zur Veredelung, zum Transport, zum Vertrieb, zum Verkauf. Danach muss das ganze Geld, was da verdient worden ist, ja auch legalisiert werden. Das heißt, es gibt ganze Sektoren, die quasi nur der Geldwäsche dienen. Also man spricht davon, dass fast 80% aller Baufirmen in Kolumbien Geldwäscheinstitutionen sind.
Und ist der Drogenhandel, wir haben es ja eingangs gesagt, ist eigentlich auch Teil des Friedensvertrages gewesen, das anzugehen. Einerseits sollte Bauern, das hieß Substitutionszahlungen, damit sie eben nicht mehr Koka anbauen. Da vielleicht mal gleich eine Anschlussfrage. Funktionieren diese Zahlungen? Bewirken die, dass weniger Koka angebaut sind? Also anhand der Dimension, die du hier schilderst, kann ich mir kaum vorstellen, dass da unten anzusetzen ausreicht, sozusagen auch Kleinbauern und Kleinbäuerinnen aus so einem Druck und Zwang zu befreien.
Mario, ich glaube, das sind Themen, die sind total eng miteinander vernetzt. Das Thema der massiven Armut im Land. 40% der Bevölkerung in Kolumbien leben im Moment unter der Armutsgrenze. Also in richtiger dramatischer Armut. Und das Thema der Landreform, weil viele der Prozentteile der armen Bevölkerung eben leben auf dem Land. Das heißt, für viele ist Coca-Anbau das lukrativste Geschäft, was man sich vorstellen kann. Aus Regionen, wo man von der Finca, auf der man wirtschaftet, 4 Stunden bis zur nächsten Straße laufen muss, kann man keine Bananen auf der Schulter schleppen. Die Vorstellungen, glaube ich, von außerhalb oder vom Schreibtisch gedacht oder auch von Bogotá aus gedacht, der Substitution von Coca ist total kompliziert und ist es in vielen Regionen tatsächlich schwierig, ein anderes Geschäft sozusagen aufzumachen oder von was anderem zu leben. Das sind ganz oft ganz kleine Dörfer, die sich sozusagen selber bewirtschaften und die von ihrem eigenen Anbau leben. Aber die brauchen natürlich ein Zusatzeinkommen in der heutigen Welt für Schulbücher, Kleidung etc. Eine Idee in dem Friedensabkommen war ja, eine Landreform zu schaffen, um überhaupt erstmal das Land dieser kleinen Dörfer wieder zu legalisieren. Und das sind 3 Millionen Hektar, vor allem aus konfisziertem Land, also Land, das legal angeeignet worden ist. Und von diesen 3 Millionen Hektar sind genau, das habe ich mir extra aufgeschrieben, sind genau 0,08% bisher zugewiesen worden. Also weniger als 1%. Das liegt nicht nur an dem Unwillen der Regierung, sondern es liegt auch daran, dass die Besitzverhältnisse des Landes in Kolumbien höchst komplex sind. Das ist nicht nur im ländlichen Raum, das ist auch in den Städten so. Zum Beispiel hier in Cali gibt es Viertel, wo Leute seit 2-3 Generationen ihre Häuser drauf bauen und die wissen gar nicht, wem das Land gehört. Es ist nicht mehr herausfindbar, wem das Land gehört. Durch so viele Vertreibungswellen, durch so viele illegale Aneignungswellen, durch so viele Überfälle von militärischen Strukturen ist es überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wem hat das Land eigentlich am Anfang gehört. Was jetzt das Abkommen ja wollte, ist, einen Schlussstrich zu ziehen und zu überlegen, wie kann man das jetzt sozusagen neu legalisieren, damit man einfach ab jetzt so klare Besitzverhältnisse schafft. Und das ist halt viel komplizierter, als das, glaube ich, die FARC oder die Regierung sich vorgestellt hatten.
Und was sind da die Gedanken dazu, seitens FARC oder Guerilla damit umzugehen? Ich meine, das scheint ja eine der Hauptursachen des Konfliktes nur sehr schwer zu regeln ist und weiterhin Anstoß geben wird für Auseinandersetzungen oder für die Möglichkeit, dass sich dort die Mächtigsten wieder durchsetzen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch eine der größten Frustrationen auf allen Seiten. Also seitens der demobilisierten FARC-Kämpferinnen und Kämpfer ist das sicherlich eins der Themen, was sehr bewegt hat dazu, dass so viele mit Demobilisierte sich quasi in die Dissidenz begeben. Das ist kein neues Phänomen. Aber es ist jetzt so dramatisch, weil es sogar durch die Parteilinien sich zieht. Ne? Also die letzte große Abspaltung war ja die Segunda Marquetalia, das zweite große FARC-Projekt. Und eine Gruppe, die von sich sagt, dass sie das eigentliche FARC-Projekt weiterführt, weil sie eben aus Enttäuschung vom Friedensprozess sich gezwungen sehen, wieder an die Waffen zurückzugehen. Was nachvollziehbar ist, ne? Nach fast 300 ermordeten Ex-Guerilleros und dem Zustand des Landes jetzt im Moment. Und in dieser Segunda Marquetalia haben sich aber eben auch zwei der Abgeordneten der FARC-Partei wieder mit mobilisiert. Und das ist das, glaube ich, was es viel Aufsehen erregt hat, ne? Dass halt nicht nur sozusagen die dominellen Strukturen der FARC weiterhin im Drogengeschäft mitmischen, das überrascht vielleicht niemanden, aber dass eben auch wirklich die Abgeordneten der Parteispitze da so frustriert sind, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, als sich eben wieder zu bewaffnen.
Dissident, das sind Abspaltungen von Ex-Guerilleros, die wieder zu Guerilleros werden. Du hast auch vorhin schon erwähnt, es sind 300 Tote mittlerweile. In welchen Situationen kommen die ums Leben und wer hat Interesse daran, die zu ermorden?
Die Konfliktlinien aktuell sind teilweise sozusagen der Geschichte der FARC geschuldet, aber eben teilweise sind das auch ganz neue Konfliktlinien. Die fast 300 mittlerweile ermordeten Ex-Guerilleros. Mir fällt das immer total schwer, von so Statistiken zu reden, ne? Weil ich finde, man muss sich dabei vorstellen, das sind ja tatsächlich alles Personen, die haben Familie, die haben Kinder, die haben eine Lebensgeschichte, so, und das sind, die haben Freunde, und ich finde, das klingt immer so formal, wenn man von solchen Statistiken spricht. Ich glaube, wenn man Leute kennenlernt, die diesen Prozess durchgemacht haben, ist das nochmal eine ganz andere Ebene, auf der man das irgendwie nachvollziehen kann. Also zum Beispiel irgendwie ein guter Freund von mir, Student von mir an der Uni Valle von vor Jahren, war also natürlich immer geheim, das wusste niemand, aber war halt Sympathisant der FARC und hat sich auch mit der FARC mit demobilisiert. Der hat eine Familie, der wohnte hier in Cali und hat sozusagen immer ein ziviles Leben gehabt, also war jetzt nie im Untergrund, hat aber halt immer sozusagen den Strukturen der FARC zugearbeitet und hat halt für Informationen gesorgt und so weiter, ne? Also was halt so eine illegale Struktur quasi alles so an drumherum aufbaut. Und der ist ermordet worden. Und ich finde, das ist so dramatisch, dass tatsächlich Leute, die irgendwie eine revolutionäre Idee haben, die irgendwie eine andere Vorstellung davon haben, wie in Kolumbien das Leben stattfinden könnte, die auf einen Friedensprozess von unten setzen. Und die haben natürlich Feinde in allen möglichen Eliten. Cali ist eines der Zentren des Drogenhandels in Kolumbien, also als südliche Metropole, wo sozusagen alles, was aus dem Süden angebaut wird, geht hier hoch, sozusagen nach Mittelamerika und in die USA hoch. Und es gibt natürlich keine offiziellen Zahlen dazu, aber man kann davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte des ganzen Geldes, was in Cali im Umsatz ist, sozusagen aus dem Drogenhandel kommt. Das heißt, das sind Mini-Strukturen. Es ist in jedem kleinen Viertel gibt es Mini-Strukturen, die den Drogenhandel kontrollieren, die dafür sorgen, dass es keinen Aufstand gibt seitens der Zivilbevölkerung, weil das ist ja ein lukrativer Markt. So, und sozusagen jeder, der sich dem irgendwie entgegensetzt, wird zu einem militärischen Ziel. Und das sind nicht unbedingt große Kartellstrukturen, wie es vielleicht früher war, sondern das sind halt kleine kriminelle Bandenstrukturen, die teilweise vernetzt sind, teilweise sehr lose funktionieren, wo die Dissidenz eben auch mitmischt, weil sie halt also aus der Erfahrung, sozusagen der Frustration des Friedensabkommens, wieder zurückgeht in ihr Kerngeschäft. Also die FARC hat tatsächlich im Süden von Kolumbien, das ist sehr unterschiedlich, ne? Die FARC hat im Süden von Kolumbien auch viel im Drogenhandel mitgemischt. Das ist tatsächlich auch so gewesen. Das ist in anderen Regionen ganz anders. Also es gab schon immer unterschiedliche Finanzierungsquellen der FARC-Fronten und einige der FARC-Fronten haben es eben auch über Drogenhandel finanziert und hatten darüber auch immer schon sozusagen Absprachen mit anderen Gruppen, also zum Beispiel mit paramilitärischen Gruppen, um einfach die Wege abzusprechen. Aber es gab da keine Kollaboration, aber es gab halt Absprachen. So, und diese ganzen Strukturen sozusagen bestehen ja weiter. Das ist in anderen Regionen des Landes ganz anders. Also es gibt Fronten der FARC, die haben nie mit Drogenhandel zu tun gehabt. Die mussten sogar mitfinanziert werden, weil die tatsächlich arm waren und sozusagen eher der politische Arm waren. So, das ist aber, also auch die FARC intern ist ja kein einheitlicher Block und auch nie gewesen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, warum sozusagen auf einmal Kolumbien so chaotisch ist, weil es ist wirklich chaotisch. Also der Konflikt ist tatsächlich total chaotisch. So, jetzt habe ich ein bisschen den roten Faden verloren.
Ich sollte den haben.
Aber deine Frage war ja eigentlich nach den ermordeten Guerilleros.
Wer hat Interesse daran, jetzt Demobilisierte zu ermorden, was ja eben wiederum dazu führt, dass sich andere wieder mobilisieren, ja, und bewaffnen?
Genau, und das ist genau sozusagen eines dieser Effekte dieser so diffusen Konfliktlinien. Das sind ganz konkrete Konflikte, teilweise wirklich sehr lokal. Das sind aber auch ganz große politische Konflikte. Das ist die Ultrarechte und mit ihren paramilitärischen Schergen, die gegen sozusagen die Demobilisierten und die Linken und die sehr politischen Fronten sozusagen der FARC agiert. Es sind aber auch paramilitärische Kleinkriege sozusagen, wo es wirklich um Kontrolle von Territorien geht. Also es ist super diffus und die Gründe, warum Ex-Guerilleros ermordet werden, sind, glaube ich, genauso vielfältig wie sozusagen auch die Gründe, warum Aktivisten in Kolumbien ermordet werden. Also seit dem Friedensabkommen haben wir nicht nur 300 Guerilla-Mitglieder ermordet, sondern auch über 1000 Aktivisten. Und zwar aus allen möglichen Bereichen. Laut Witness Global ist im Moment Kolumbien das gefährlichste Land für Umweltaktivisten und Aktivistinnen. Die linke Opposition in Kolumbien war ja schon immer stark gefährdet und stark von Gewalt und von Morden bedroht.
Wir haben jetzt viel über Guerilla gesprochen, ein bisschen über den Staat und seine unzureichende Landreform. Was mit den Paramilitärs?
Laut offiziellen Quellen gibt es ja keine Paramilitärs mehr in Kolumbien. Ne? Die Paramilitärs haben sich ja 2006 demobilisiert unter Uribe. Also sozusagen Paramilitärs gibt es nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch, das wissen wir alle. Das Problem der Verhandlungen und auch das Problem sozusagen jetzt der im Nachhinein durchgeführten Sonderjustiz, wo ja tatsächlich auch Fälle, mit denen die Paramilitärs involviert waren, aufgeklärt werden sollen, sind total schleppend. Und da kommen wir nochmal sozusagen auf das, was wir ja ganz am Anfang schon gesagt haben, zurück. Also einen internen Konflikt zu lösen, ist super kompliziert. Laut so internationalen Vergleichen sagt man, dass interne Konflikte, die durch eine Verhandlungslösung sozusagen beigelegt worden sind, nur in 15% der Fälle überhaupt die Chance haben, nach 5 Jahren immer noch im Frieden zu sein. Also das nochmal sozusagen, um zu verstehen, wie kompliziert es tatsächlich ist, so einen Konflikt zu lösen. Ein Beispiel dafür ist einer der aktuellen Fälle vor der Sonderjustiz. Also diese Sonderjustiz ist ja ein Element des Abkommens, wo aufgeklärt werden soll, Verbrechen aller Art und aller Seiten, sowohl seitens der FARC, also Verbrechen, die begangen worden sind seitens der FARC, aber eben auch seitens der staatlichen Einsatzkräfte, Militär und Polizei, eben auch paramilitärische Gruppen etc. Das Problem jetzt ist, dass nach so vielen Jahren Bürgerkrieg natürlich keine Einzelfälle verhandelt werden. Das heißt, da wird jetzt nicht der eine General angeklagt für alles, was er irgendwie getan hat, sondern da geht es um sozusagen Zusammenführungen von großen Fällen. Ein Fall, also ist der Caso Tres, der dritte Fall sozusagen bei der Sonderjustiz, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, ist der Fall der Falsus Positivus. Falsus Positivus, das sind über 6000 Fälle, nennt man Personen, die von der Regierung, also von seitens des Militärs und der Polizei umgebracht worden sind und als Guerilleros ausgegeben worden sind, um sozusagen Fortschritte im Kampf gegen die Guerilla vorzuweisen. Also es sind Jugendliche, die wurden tatsächlich entführt und ermordet und dann wurde denen irgendwie eine Waffe in die Hand gedrückt, ein Foto gemacht und gesagt, hier ein Guerillero mehr, den wir zu Fall gebracht haben. Diese Verhandlungen dauern zum einen viel zu lange, also die haben immer noch keine Ergebnisse, es gibt keine Verurteilungen bisher, das heißt, die dauern viel zu lange. Das ist so lange, dass das schon keine Aufmerksamkeit mehr erregt. Also wenn da zum Beispiel Zeugen aussagen, ist es kaum mehr eine Notiz wert, nicht mal hier im Land. Das ist natürlich ein Problem, was ja auch uns als Amerika 20 betrifft. Ne? Also wie berichtet man eigentlich über so langwierige Prozesse? Wie schafft man es eigentlich, Aufmerksamkeit auch zu erhalten für solche Verhandlungen, die so lange dauern und die auch so zähfließend sind. Alleine in diesem Fall wurden bisher über 400 Zeugen gehört. Also das heißt, das sind wirklich dauerhafte Verhandlungen, wo unglaublich viele Personen aussagen von allen möglichen Seiten aus. Also das sind auch dramatische Aussagen. Da beschreiben tatsächlich ihre ehemalige Paramilitärs, wie sie Menschen foltern. Das sorgt hier kaum mehr für ein Aufschrei. Einer der Folge, alleine ist nur in diesem dritten Fall vor der Sonderjustiz, ist, dass bisher, und das, wir reden jetzt von fast 6 Jahren, die diese Sonderjustiz schon besteht, es wurden 5 exhumierte Personen identifiziert und den Familien übergeben. Also all das, damit 5 Familien von Opfern mittlerweile wissen, wo ihr Sohn geblieben ist.
Ich verstehe. Jetzt auch im Reinlesen in diesem Friedensprozess war mein Eindruck, gerade dieser Versöhnungsprozess, die Wahrheitskommission, die Übergangsjustiz, auch diese Unidad de Búsqueda, die eben nach verschwundenen Personen sucht und Gewissheit bringen soll und eventuell ein bisschen Gerechtigkeit, dass das immer noch am positivsten bewertet wird, sowohl in nationaler als auch internationaler Presse und häufig auch von anderen Regierungen hervorgehoben wird. Schaut nach Kolumbien, wie schön die Versöhnung machen. Ich dachte zumindest immer, naja, okay, die Landreform funktioniert nicht oder höchstens sehr schleppend oder nach deinen Zahlen zu urteilen, gucke ich nicht. Aber auf symbolischer Ebene, diese Anerkennung, zumindest nichts kostet den Staat finanziell, wo keine Länder, wo kein Großgrundbesitzer Land zurückgeben muss, dass es da besser funktionieren würde. Du schilderst jetzt es aber so, eigentlich passiert da genauso wenig.
Also tatsächlich einer der großen Erfolge dieses Friedensabkommens und auch dieses Friedensprozesses sozusagen jetzt, das was jetzt alles ja im Nachhinein gerade passiert, ist, dass die Opferperspektive gehört wird. Und das ist laut auch internationalen Beobachtern und Beobachterinnen ja wirklich neu. Also dass in so einem komplexen Prozess eben nicht nur die Konfliktparteien miteinander verhandeln, sondern von Anfang an die Fakt darauf gesetzt hat, dass die Opfer eine große Rolle spielen müssen, sowohl in der Verhandlung als eben jetzt auch in dieser Aufarbeitung des Konfliktes. Das ist symbolisch, also das passiert auf einer symbolischen Ebene. Das ist für viele der Opfer total wichtig, dass sozusagen auch diese Perspektive einfach gehört wird und dass eben nicht nur die beiden Aggressoren sozusagen miteinander sich ausmachen. Und das ist ja auch das, was wir auch schon am Anfang angesprochen haben, ne? Diese politische Partizipation, die FARC ja erreichen wollte, eben nicht nur für sich, sondern eben auch für alle anderen Gruppen, organisierten Strukturen, linken Alternativen, kommunitären Prozessen und so weiter und eben auch der Opfergruppen. Die Opfer haben eine total große Stimme in diesem Prozess. Und deswegen, glaube ich, ist es auch international so attraktiv, diesen Friedensprozess sozusagen als Beispiel zu verkaufen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, womit sich die Regierung profiliert. Also die Regierung auch heute immer noch profiliert sich ja genau damit, dass sie die Opfer hört, dass sie die finanziellen Hilfen an die FARC bezahlt, dass sie die Übergangsjustiz unterstützt und so weiter. Das ist aber genau wie du sagst, das ist am Ende, hat es halt keine materiellen Auswirkungen auf die Situation real, weder der Opfer noch der anderen Gruppen im Land. Und das ist, glaube ich, jetzt, wo so ein bisschen vielleicht eine Selbstkritik auch nochmal ins Spiel kommt. Die FARC hatte, glaube ich, die Vorstellung oder den Traum, dass man dieses revolutionäre Projekt, was ja Minderheitenprojekt war, also die FARC waren ja keine Zehntausende von aktiven Kämpferinnen oder so, ne? Sondern es ist ja tatsächlich eine kleine Elitengruppe, die ein revolutionäres Projekt vorantreiben wollte. Diese Vorstellung, dass man das in eine politische Partei übertragen kann und dann da sozusagen Mehrheiten mitgewinnt, das ist, glaube ich, gescheitert. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch vielleicht international lernen können aus diesem Prozess, ne? Also ein revolutionäres Avantgarde-Projekt, eine revolutionäre Strategie wird keine Mehrheiten mobilisieren. Da muss man versuchen, glaube ich, auf andere Strategien zu setzen. Und das ist auch das, was jetzt sozusagen nicht nur der FARC selber auf die Füße fällt, sondern eben auch anderen linken revolutionären Projekten auf die Füße fällt. Da können wir, glaube ich, die ELN zum Beispiel mit einschließen. Also ich glaube, die ELN hat das gelernt und hat das verstanden, dass man so keine Veränderungen im Land erschaffen kann.
ELN ist die zweite größte auch Guerilla in Kolumbien.
Genau, also die ELN-Guerilla besteht ungefähr seit auch über 60 Jahren, also hat sozusagen den Ursprung in der gleichen Zeit wie auch die FARC, hatte auch versucht zu verhandeln, mehrfach schon, und ist jetzt hatte sogar eine Phase, wo sie mit der FARC gemeinsam verhandeln wollte. Das hat sich dann aber wieder auseinander dividiert. Die Regierung hat dann gesagt, sie diskutiert erst mit der FARC und dann mit der ELN und hat dann sozusagen mit der FARC das Abkommen geschlossen und die Regierung, jetzt die aktuelle Regierung unter Duque, schiebt die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der ELN stets hinaus. Und das ist aber natürlich auch kompliziert, weil die ELN natürlich gelernt hat jetzt, und es ist ja kaum zu übersehen, dass das vielleicht keine Strategie ist, die tatsächlich zu Veränderungen führt. Und ich glaube, was jetzt allgemein sozusagen, dass die Diskussion irgendwie in alternativen, oppositionellen, linken, emanzipatorischen Strukturen hier ist, ist tatsächlich diese Frage. Also, wenn das nichts bringt, wenn diese politische Partizipation auf dem Papier nicht dazu führt, dass wir wirklich was verändern können, was gibt's denn dann noch für eine Alternative? Und deswegen, glaube ich, gibt es so massive Proteste im Moment.
Du hast eine Nüchternheit bei der FARC, FARC-Mitgliedern erwähnt, alten Linken, aber vorwiegend von Jugendlichen getragenen Proteste, die Kolumbien ja seit 2 Jahren erlebt. Und neu erlebt hat vielleicht dieser Friedensvertrag, dieser Friedensprozess dazu geführt, in einen neu öffentlichen Raum aufzumachen, wieder eine politische Öffentlichkeit zu schaffen, an der vielleicht mehr als nur diese großen, wie hast du es genannt, Aggressoren, Paras, Guerilla, Staat aktiv sind, sondern jetzt Jugendbewegungen aktiv sind und sich einen Raum einer öffentlichen Debatte erkämpft haben. Ist das eine Folge dieses Friedensprozesses?
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist zum einen tatsächlich eine neue Politisierung von sozialen Schichten, die vorher eher eben Politik verdrossen waren oder Politik enttäuscht waren. Dazu muss man wissen, dass ja Kolumbien sozusagen seit Jahrzehnten regiert wird von so einem Wechsel aus zwei politischen Strömungen. Also es gibt so ein, gab es tatsächlich sogar als Abkommen in den 50er Jahren, dass die beiden großen politischen Parteien sich die Macht untereinander aufgeteilt haben und miteinander ausgemacht haben, wir wechseln uns immer ab pro Legislaturperiode und wir setzen dann immer sozusagen die Minister gegenseitig ein. So, und diese Struktur gibt es zwar nicht mehr als ein abgesprochenes Abkommen, aber es funktioniert sozusagen weiterhin. Also es gab in Kolumbien noch nie eine Chance für eine politische Opposition tatsächlich an die Regierungsmacht zu kommen. Dieses Aufflammen sozusagen dieser Hoffnung, dass das doch irgendwann möglich ist, ist, glaube ich, das erste Mal jetzt nach dem Abkommen mit der FARC aufgeflammt, als Gustavo Petro, einer der wirklich linken Alternativkandidaten, zur Wahl gestellt worden ist für die Präsidentschaftswahl vor 3,5 Jahren. Da spielen mehrere Faktoren zusammen. Da spielt sozusagen das Abkommen mit der FARC, was ja für viele Leute als eine frustrierende Erinnerung sozusagen eher vorherrscht, spielt damit rein. Dann spielt da sozusagen dieses Aufflammen von Petro als Wahlkandidat der Linken mit rein, wo sich auf einmal auch die gesamte Linke dahinter stellt und ihre Grabenkämpfe mal kurz beiseite lässt, weil es wirklich eine reale Hoffnung gibt, dass da jemand an die Macht kommen kann. Und dazu führt auch auf der anderen Seite diese neue Gewaltspirale. So, auch diese Hoffnungslosigkeit, die die Menschen auf die Straße treibt. Ne? Was jetzt aber neu ist, also Massenproteste gab es in Kolumbien schon immer. Und die sind auch schon immer massiv übelst niedergeschlagen worden. Also es gab Studentenproteste in der gesamten Geschichte Kolumbiens und die sind wirklich mit Massakern niedergeschlagen worden. Das ist das Gleiche, was wir jetzt wieder erlebt haben. Ne? Also vor allem Mai diesen Jahres haben wir erlebt, dass dieser große Streik landesweit wirklich explodiert ist von einem Moment auf den anderen. Das war überhaupt nicht vorhersehbar. Also auch gerade für organisierte linke Strukturen war das überhaupt nicht vorhersehbar, dass das so eskalieren würde. Das hat mindestens 80 Tote zurückgelassen. Und auch das sind ja teilweise wirklich Jugendliche aus den Vierteln, die uns erzählt haben auf diesen Protesten, dass sie noch nie in ihrem ganzen Leben dreimal am Tag ein warmes Essen hatten. Und das sind jetzt sozusagen diese neuen Erfahrungen des kollektiven Organisierens. Also wenn man sich zusammentut, wenn man auf der Straße ist und wenn man gemeinsam versucht, was nach vorne zu bringen, dann geht das. Da gibt es Möglichkeiten für. So, das ist sozusagen neu. Was auch neu ist, glaube ich, ist, dass innerhalb dieser Proteste unterschiedliche Schichten zusammenkommen. Also es sind nicht mehr sektorielle Kämpfe. Also die Coca-Bauern machen ihren Protest, sondern es ist auf einmal eine ganz große Mischung an unterschiedlichen Akteuren. Das ist sowohl in der Stadt als auch auf dem Land so. Und da kommen halt Leute zusammen auch aus ganz unterschiedlichen Schichten oder Klassen. Das sind zum einen wirklich schon verarmte Bevölkerungsschichten, die einfach Angst, also die wirklich Überlebensangst haben, Existenzängste haben. Dazu kommen aber auch eben eher obere und Mittelschichten, die jetzt durch diese Wirtschaftskrise, durch die Pandemie, Angst vor dem sozialen Absturz haben. Dazu gehören vor allem Kreativsektoren, also alles, was Kultursektor ist. Diese ganze Kreativwirtschaft von Design, Tanz und so weiter, also das ist ein riesen wirtschaftlicher Sektor. Und der hat sich jetzt als das erste Mal wirklich als auch politischen Akteur positioniert. Und dazu kommt noch, und das glaube ich sozusagen als letztes Element, was auch neu ist, mit dem Friedensabkommen und der Frage nach Gendergerechtigkeit und so weiter gibt es eine ganz, ganz, ganz starke dekoloniale und feministische Strömung in den Kämpfen. Also dass das erste Mal in diesem Streik zum Beispiel Frauen gesagt haben, wir sind erste Reihe, wir stellen uns vor den Protest, wir verteidigen den Protest, sozusagen mit dem Bewusstsein, dass wir als Frauen, wenn man uns umbringt, dann bleiben unsere Kinder ohne Mutter zurück. So, also dass da sozusagen mit dieser Rolle auch gespielt worden ist. Und das andere ist eben genau dieser dekoloniale Kampf, also dass indigene Gruppen zum Beispiel diese ganzen Statuen von ehemaligen Kolonialherren gestürzt haben. Das hat einen total starken Anstoß gegeben und das hat die Leute wirklich mobilisiert und auf die Straße getrieben. Also diese Wahrnehmung davon, dass wir raus müssen sozusagen aus diesen ständigen, sich wiederholenden politischen Kämpfen, sondern dass da jetzt irgendwas muss, mal es muss was Neues passieren. Und ich glaube, das ist das, was halt auch die FARC mit angestoßen hat. Dass ein Land, das sich so lange in einem Konflikt befindet, braucht eine ganz neue Lösung. Und das wird nicht geregelt über kleine Schraubenstellen, über kleine administrative Strukturen, sondern das braucht tatsächlich eine große Lösung.
Wer setzt sich denn in Kolumbien eigentlich jetzt für die Umsetzung des Friedensvertrages ein? Wer steht denn vehement dahinter? Wie ist der Rückhalt in der Bevölkerung für die Umsetzung, wenigstens das Angehen dieses Vertrages?
Ich glaube, der Rückhalt in der Bevölkerung für das Friedensabkommen ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube, der Rückhalt in der Bevölkerung für einen Friedensprozess unabhängig sozusagen von dem konkreten Abkommen, ist total hoch. Also ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung ist müde, in diesem Konflikt zu leben. Und das ist ja nicht nur sozusagen der politische, soziale Konflikt, sondern das ist ja auch der alltägliche, die alltägliche Gewalterfahrung, Raubüberfälle, die wirklich übelst gewalttätig sind, Feminizide, die neuerdings eine große Rolle spielen. Also sozusagen diese überbordende Gewaltwelle, die wieder über Kolumbien herrollt, die empfinden, glaube ich, viele, oder würde ich sagen, wirklich eine Mehrheit der Bevölkerung als eine Bedrohung und als ein Problem. Und das ist so eine, es gibt wirklich so eine Müdigkeit, in diesem Konflikt weiterzuleben.
Was also, hat jetzt diese überbordende Gewaltwelle mit dem Konflikt zu tun zwischen Paramilitärs und Guerilla auf dem Land?
Mario, das ist eine super Frage. Die ist, ich kann dazu nur spekulieren. Und zwar laut unterschiedlichen Beobachtungsinstitutionen hier in Kolumbien gibt es gerade eine These dazu, dass jetzt gerade ein halbes Jahr vor der nächsten Wahl es eine so massive Gewaltwelle gibt, wie sie tatsächlich in den letzten 10 Jahren nicht gesehen worden ist. Und eine Vermutung dazu ist, dass es gewollt ist. Also ob das jetzt tatsächlich aktiv befördert wird oder nicht, wissen wir nicht. Aber zumindest spielt es der politischen Rechten massiv in die Hände. Also die Struktur in der Partei und in der Politik, die darauf setzt, harte Handpolitik durchzuführen, Null Toleranz gegen Gewalt, Raubüberfälle verhindern und so weiter, der spielt natürlich das in die Hände, dass es jetzt gerade diese massive Gewaltwelle gibt. Und was wir beobachten können, ist sowohl hier in der Stadt als eben auch auf dem Land, dass Militär und Polizei zugucken, wie Überfälle passieren. Militär auf dem Land guckt dabei zu, wie paramilitärische Strukturen und teilweise auch Dissidenzstrukturen der FARC in die Dörfer marschieren, ganz offen am helllichten Tag mit ihren Uniformen, mit Maschinengewehren und die Bevölkerung bedrohen. Und das erleben wir hier in der Stadt auch. Wir erleben das tatsächlich zum Beispiel in Siloé oder in anderen auch sehr marginalisierten Vierteln, die Polizei Schmiere steht, wenn Überfälle passieren oder wenn Bandenkriege wieder neu entflammen. Und das passiert sozusagen unter den Augen der Sicherheitskräfte. Ob das sozusagen gewollt ist, ob das irgendwie tatsächlich bewusst ist oder ob das einfach nur toleriert wird, das ist natürlich nicht herauszufinden. Aber zumindest ist es beobachtbar und beängstigend, dass genau das jetzt passiert, ein halbes Jahr vor der nächsten Wahl.
Also das ist ein Ersatz für einen bewaffneten Konflikt, für den Staat weiterhin zu legitimieren, warum er aufrüstet und einen starken Repressionsapparat hat.
Genau darum geht's. Genau darum geht's. Und es geht natürlich auch darum, dass man damit wunderbar legitimieren kann, dass dieses Land einen Wechsel nach rechts braucht, eine starke Struktur braucht und so weiter. Das sind alles so Phänomene, die halt parallel passieren im Moment. Und leider, muss man sagen, spielt darin die FARC als Partei, also jetzt ja nicht mehr FARC-Partei, sondern Comunes, also es gab ja einen Namenswechsel am Anfang des Jahres, da spielt leider die FARC-Partei überhaupt keine politische große Rolle. Also leider schafft es die FARC-Partei nicht, da politisch wirklich relevant mitzumischen und da wirklich Positionen zu beziehen. Was aber im Moment zumindest immer noch eine Hoffnung ist, ist eben, dass um diesen Präsidenten Gustavo Petro herum sich eine Linke wieder zusammenfinden wird, hoffentlich innerhalb des nächsten halben Jahres, um nochmal eine starke Opposition aufzumachen. Und eben viele der Proteste, die passiert sind, eben auch jetzt hoffentlich sozusagen im nächsten halben Jahr es schaffen, wirklich auch stark zu mobilisieren für so eine Wahl.
Welche Rolle spielt der Friedensprozess oder dessen Umsetzung in den Forderungen einer Linken? Ist das ein relevanter Punkt oder geht es eher um politisch-soziale Themen, die vorwiegend die urbane Bevölkerung betrifft? Um was geht es da? Also spielt dieser Friedensprozess für die Linke überhaupt noch eine Rolle?
Ich würde es andersrum sagen. Ich würde sagen, das Friedensabkommen spiegelt ja Positionen, die schon vorher bestanden haben. Also die FARC hat sich das ja nicht ausgedacht aus dem Nix, sondern sozusagen viele der linken Forderungen, die es vorher gab, die ja auch erarbeitet worden sind, teilweise eben mit Opfergruppen und mit anderen linken Gruppen, die sind ja im Friedensabkommen sozusagen manifestiert worden. Und das spielt natürlich eine Rolle. Also die einzelnen Punkte spielen eine Rolle. Dass sich jetzt hier linke Gruppen dezidiert sozusagen auf einzelne Unterpunkte im Friedensabkommen beziehen, ist eher selten. Der Friedensprozess oder das Friedensabkommen ist so ein bisschen zu so einem geflügelten Wort geworden. Wenn man sich positioniert auf einer linken Seite, dann ist man automatisch fürs Friedensabkommen. Also es wäre sozusagen absurd, wenn man nicht fürs Friedensabkommen wäre, weil ich meine, das sind ja Punkte, die sind ja vernünftig. Aber dass es eine Unterstützung oder eine große Unterstützung für die FARC zum Beispiel gibt, das würde ich bestreiten. Also ich glaube, die FARC spielt sozusagen als politischer Akteur keine so große relevante Rolle.
Hab den Eindruck, der Friedensprozess hat schon dazu beigetragen, den Gewaltkonflikt, ich sag mal so in Klammern, vorerst beizulegen. Gibt es Anzeichen dafür, dass sich gerade durch die Wiederbewaffnung das in den nächsten Jahren wieder aufflammen könnte und wir gerade bloß eine Pause erleben?
Ich glaube, der Friedensprozess hat vor allem sozusagen eine Diskursmöglichkeit verschoben. Also ich glaube, der Friedensprozess hat zum einen dafür geführt, dass wirklich darüber sprechbar wird, was hier passiert. Also dass genau so eine Aufarbeitung funktioniert, dass es Gruppen gibt, die vorher wenig Gehör gefunden haben, die jetzt sich Gehör verschaffen, dass es eine internationale Aufmerksamkeit gab für den kolumbianischen Konflikt. Das ist total wichtig gewesen. Und das ist ja auch, es gab ja diesen Friedensnobelpreis für Santos als sozusagen den Initiator des Friedensabkommens.
Den
das
damaligen hat Präsidenten.
Genau, den damaligen Präsidenten, der ja das Abkommen mit unterschrieben hat mit der FARC. Der hat den Friedensnobelpreis gewonnen und das hat dafür gesorgt, dass es eine große internationale Aufmerksamkeit dafür gab, dass es in Kolumbien einen Konflikt gibt. Weil das war ja tatsächlich schwierig zu berichten teilweise. Wie berichtest du nach 60 Jahren Bürgerkrieg immer noch über einen Bürgerkrieg? So, und das ist, glaube ich, sozusagen auf der einen Seite wichtig gewesen. Jetzt ganz konkret, dass das in Kolumbien dieses Abkommen dazu führt, dass der Konflikt gelöst wird, glaube ich nicht. Ich glaube auch ein potenzieller Wahlgewinn von Gustavo Petro wird das nicht lösen. Aber ich glaube, beides kann Türen öffnen dafür, dass Prozesse in Gang gebracht werden, die Alternativen tatsächlich möglich machen. Und dafür braucht es in Kolumbien wirklich eine massive Veränderung politischer Strukturen.
Vielen, vielen Dank, Anni, für deine Zeit und für das Gespräch. Jetzt sind wir wirklich am Ende. Ja, weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit, bei deiner NGO und vielen Dank fürs Gespräch, Anni.
Danke dir, Mario.
Schönen Tag noch. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.